Der Ausfall. Deutschland ohne Strom. Ein Podcast der Hochschule Ansbach.
Folge 8. Strom weg, Müll bleibt.
Ja, besser als jeder Wecker. Man hört den Abfallwagen und abgesehen davon, dass man genervt ist, fühlt man eigentlich gar nichts.
Ja, genau. Ich bringe den Müll raus und dann ist er aus meiner Wohnung und auch aus meinem Kopf verschwunden.
Genau das möchten wir in dieser Folge beleuchten, denn die Selbstverständlichkeit der Müllentsorgung würde bei einem Blackout wegfallen.
Außerdem haben wir noch ein Selbstexperiment für euch in dieser Folge. Wir haben unseren eigenen Müll gesammelt und mit diversen Experten gesprochen. Doch wer sind wir eigentlich?
Ich bin Katharina Mietke.
Und ich bin Maria Siebmann.
Wir haben ja jetzt eine Woche lang unseren Müll gesammelt. Wie sieht denn deine Mülltüte jetzt am Ende aus?
Ja, auf jeden Fall voll. Und ich bin ein bisschen überrascht darüber, weil eigentlich dachte ich, dass ich schon echt gut darauf achte, was ich so an Müll verbrauche. Aber dadurch, dass ich leider kein Gluten vertrage, muss ich meine glutenfreien Sachen kaufen. Und die sind alle extra in Plastik eingepackt. Also jedes einzelne Stück Essen ist quasi nochmal selber eingepackt. Und dadurch produziere ich ein unglaubliches Volumen an Müll, von dem ich sehr überrascht war.
Ich war auch total überrascht. Also mein Müll war auch extrem leicht, aber super voluminös. Also extrem viel Plastikverpackungen, mit denen ich eigentlich nicht gerechnet habe. Und Karton, Papier, einfach sehr viel, was viel Platz einnimmt.
Ja, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die Müll produzieren. Denn laut dem Statistischen Bundesamt schmeißt jeder von uns in Deutschland pro Tag etwa 1,3 Kilo Müll in die Tonne.
Jeden Tag landen also etwa 400 Gramm Müll in der Restmülltonne. Eine ähnliche Menge in der gelben Wertstofftonne, im Glas- oder Papiercontainer. Neben diesen Abfallarten gibt es auch noch Bioabfälle, Sperrmüll und andere Abfallkategorien. Die Menge an Elektrogeräten ist in diesen Zahlen noch gar nicht enthalten und kommt dann zusätzlich dazu. Die kann man bei einem Blackout natürlich direkt wegschmeißen.
Genau, wir nehmen es als selbstverständlich an, dass in unserer Abfallwirtschaft einfach alles abgeholt wird. Bei einem Blackout fährt in dem ganzen Verkehrschaos keine Müllabfuhr mehr. Warum legen wir in Deutschland eigentlich so viel Wert auf die Trennung von unserem Abfall?
Stimmt, wir sollen unseren Müll vor der Entsorgung in verschiedene Kategorien trennen. Zum Beispiel Papier, Glas, Plastik, Bioabfälle und Restmüll.
Und je nach Art des Abfalls gibt's dann auch noch unterschiedliche Sammelsysteme, wie die Abholung durch Müllfahrzeuge, Depotcontainer oder Wertstoffhöfe.
Müllfahrzeuge hatten wir ja, die fahren nicht. Depotcontainer werden wohl auch nicht geleert. Aber wie sieht's denn beim Wertstoffhof aus? Können wir dorthin und unseren Müll abgeben? Wir haben mit Sabine Edelhäuser gesprochen, der Geschäftsführerin vom Wertstoffhof Edelhäuser in Ansbach und Rothenburg. Sie hat uns erstmal erklärt, was die Möglichkeiten mit diesem gut getrennten Müll ohne Blackout sind.
Sachen werden recycelt, die sich recyceln lassen. Das Klassische ist zum Beispiel das Papier. Alles, was wir an Papier abholen bei Gewerbekunden oder wenn Privatleute was bringen, sonst schmeißen ja die Privatleute ihren Papierabfall in diese Tonne und die wird dann entsprechend abgeholt. Das ist so der ganz große Klassiker. Das wird zu 100% in Papierfabriken recycelt. Es gibt weitere Abfälle, die sich auch sehr gut recyceln lassen.
Und zu diesen anderen Abfällen, die sich gut recyceln lassen, gehören neben Papier auch Glas, Karton, Holz, Kunststoffe und Metalle. Mülltrennung ist also quasi Müllvermeidung.
Dieses Trennen und Teilen, das ist eigentlich das oberste Gebot im Entsorgungsbereich. Je sauberer der Bürger trennt bei der Annahmestelle am Wertstoffhof oder auch die Firmen dann bei sich am Hof schon, umso besser ist es eigentlich. Das muss man sich halt immer bewusst machen. Deswegen ist es so wichtig, der Blick in den eigenen Mülleimer, dass man dann eigentlich mal sieht und sagt, oder das hätte ich trennen können. Das ist überhaupt nicht notwendig, dass ich das jetzt miteinander wegschmeiße. Ich muss nicht die eingepackte Sache, so wie sie ist, wegschmeißen. Ich kann es auch auseinandernehmen.
Mir fällt auch auf, dass ich bei meinem eigenen Müll eine Frischkäseverpackung drin habe und da kann ich definitiv zum Beispiel noch die Schutzfolie abmachen.
Ja, nach diesen wirklich deutlichen Worten von Frau Edelhäuser müssen wir, glaube ich, beide nochmal ordentlich nachsortieren. Aber wie sieht's denn jetzt eigentlich auf einem Wertstoffhof aus bei einem Blackout?
Wenn kein Strom da ist, geht ganz schnell gar nichts mehr. Also, wir können schon das Licht nicht einschalten. Wir können das Rolltor nicht aufmachen. Dann kommt schon unser Fahrzeug nicht raus, unser Stapler nicht raus. Die Presse, dieser Presscontainer, den wir da haben, wo wir einfach das Papier drin verdichten, dass einfach mehr reingeht als im normalen Container, die würde nicht laufen, weil die läuft mit Strom.
Der Müll wird also nicht mehr bei uns zu Hause abgeholt. Wenn man es dann trotz Verkehrschaos zum Wertstoffhof schaffen würde, könnte man seinen recycelbaren Müll dort auch nicht loswerden. Aber wohin kommt denn eigentlich unser Müll, wenn der Strom richtig funktioniert?
Er endet in der Müllverbrennungsanlage. Vorher macht unsere Mülltüte einen Zwischenstopp auf der Deponie in Aurach. Dort wird schon lange kein Müll mehr deponiert. Ist ja auch illegal seit Ende der 90er. Aurach ist mittlerweile eine Müllumladestation. Dort kommt die schwarze Tonne an und wird dann weiter transportiert zur Müllverbrennungsanlage. In Aurach liegt aber alter, damals in den 70er Jahren, deponierter Müll. Ich durfte Johannes Grauf, Umweltingenieur, auf der Deponie begleiten und sogar mit auf den höchsten Punkt steigen.
Jetzt befinden wir uns auf dem höchsten Punkt der Deponie im Dienstfeld. Hier ist der alte Müll, der damals abgelagert worden ist, genau. Sprich, unter uns sind 1,2 Millionen Kubikmeter Abfall.
1,2 Millionen Kubikmeter Abfall, habe ich das gerade richtig gehört? Liegt der dann da einfach so aufgehäuft rum?
Nein, der ist abgedeckt durch eine dicke schwarze Plastikplane. Es hat da nicht mal gestunken. Eins der Probleme vom alten Müll ist Sickerwasser, das durch die Zersetzung entsteht. Das läuft im Berg nach unten, aber wohin dann?
Wir haben insgesamt zwei Sickerwasserbecken, a 600 Kubik. Für die Zuhörer, die nicht wissen, was ein Kubik ist, ein Kubik sind 1000 Liter, sprich ein Becken hat das Fassungsvolumen von 600.000 Litern. In diese Sickerwasserbecken, wie der Name schon sagt, leitet unser Sickerwasser ein, was wir unten im Stollen angeschaut haben, was in diesem großen schwarzen Rohr drinnen ist. Täglich fallen hier ungefähr zwischen 20 und 40 Kubik an. Also 40.000 Liter Sickerwasser, dreckiges, braunes Wasser, kommt hier in diese Sickerwasserbecken rein.
Und was passiert dann mit diesem Wasser, wenn zum Beispiel das Becken überläuft? Ist das nicht giftig?
Weil man nicht genau weiß, welcher Müll dort in den 70ern abgeladen wurde, kann man das nicht mal so genau sagen, wie giftig das jetzt ist. Das Risiko, dass Sickerwasser ins Grundwasser gelangen könnte, will und darf auch niemand eingehen. Die Deponie hat eine hochtechnisierte Säuberungsanlage. Die braucht aber tatsächlich extrem viel Strom, womit wir wieder bei unserem Thema Blackout wären.
Unabhängig vom Blackout haben wir natürlich diesen Fall, dass das Wasser nicht abgereinigt wird, regelmäßig. Weil der Anlagenfahrer kann ja auch nicht 24/7 diese Anlage betreiben, sondern der muss ja auch irgendwann mal in Urlaub gehen. Und der Urlaubsfall beträgt dann auch meistens 2-3 Wochen. Und seitdem ich jetzt hier arbeite, habe ich noch nie Probleme gehabt, dass wir zu viel Sickerwasser in den Sickerwasserbecken hatten.
Das ist doch erstmal beruhigend. Gibt es denn auch einen Notfallplan?
Wenn wir kein Notstromaggregat erhalten oder bekommen, THW, Rotes Kreuz, Feuerwehr, die natürlich solche Notstromaggregate vorhalten können und müssen, gibt es die Möglichkeit, mit unserem eigenen Notstromaggregat das Sickerwasser mit Schläuchen und kleineren Pumpen auf den Deponieberg nach oben zu pumpen. Das ist der absolute Worst Case, beziehungsweise die einzige Möglichkeit, um uns selber noch im Ernstfall zu helfen. Ein Notfallplan ist da und muss auch da sein. Aber der ist natürlich nicht so ausgeschmückt wie bei einem Krankenhaus, ganz klar.
Denn der Müll kommt ja erst gar nicht bis zur Deponie. Er kann nicht mehr abgeholt werden und die Leute kommen auf dumme Ideen. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige, wenn die Müllberge zu Hause zu groß werden, ihre Müllsäcke einfach in den nächstbesten Wald schmeißen.
Dafür brauchen ja leider manche nicht mal einen Blackout. Wenn man mal spazieren geht, sieht man leider überall Müll rumfliegen. Und um über die Auswirkungen von Müll in der Natur zu sprechen, haben wir Frau Galaske vom Bund Naturschutz aus dem Arbeitskreis Abfall und Kreislauf getroffen.
Also es gibt Untersuchungen in Bayern, dass eben verschiedene Flüsse schon stark belastet sind mit Mikroplastik. Und das, obwohl wir eigentlich eine funktionierende Abfallwirtschaft haben.
Frau Galaske hat uns auch erzählt, wie unsere Tierwelt unter dem Müll in der Umwelt leidet.
dass zum Beispiel Vögel Plastikteile fressen, dass die Fische das verschlucken und meinen, das wäre was zum Fressen. Wenn sie das quasi als Nahrungsersatz zu sich nehmen, dann verhungern die, weil der Magen ist voll mit Plastik. Das ist das eine. Das andere ist die Möglichkeit, dass sich zum Beispiel Igel verheddern in so Netzen, Zitronennetz oder sowas. Wenn man das in die Natur wirft, dann können sich verschiedene Tiere drin verfangen und kommen da nicht weiter. Und dann sterben die natürlich auch qualvoll, weil sie nicht sich weiter bewegen können.
Also durch menschengemachte Verschmutzung ein tragisches Ende. Und wir können uns ja beide ausmalen, wie es aussehen würde, wenn die Müllberge anfangen würden, sich in der Natur zu häufen.
Auf jeden Fall nicht schön. Da bin ich echt froh, dass meiner morgen von der Müllabfuhr abgeholt wird. Wir haben uns aber auch noch gefragt, welche gesundheitlichen Einflüsse Müll überhaupt auf uns hat.
Und dafür haben wir dann Haus- und Umweltarzt Dr. Peter Germann gefragt, ist unser Müll eigentlich giftig?
Also das, was wir im Hausmüll haben, generell ist nicht giftig in dem Sinn. Das heißt also, ich kann die Breite an verschiedensten Dingen in den Hausmüll werfen, selbst Medikamente in der Arztpraxis, das ist von der Gefährdungsklasse her alles akzeptabel und kann in den Hausmüll, und wenn jetzt Hausmüll länger liegen würde, würde daraus jetzt auch nichts Gefährliches entstehen. Und wir können davon ausgehen, dass nur dann, wenn Plastikmaterialien oder elektronische Teile oder so, wenn das brennend im Müll liegen würde, dass dann giftige Substanzen entstehen. Aber das ist ja üblicherweise nicht der Fall.
Also direkt ist unser Müll erstmal keine Bedrohung für uns. Wie sieht es denn dann beim Blackout aus?
Wenn Müll länger liegt, entsteht Schimmel. Das ist ein natürlicher Prozess. Und diese Schimmelpilzsporen, die dann entweichen, die können bei empfindlichen Patienten tatsächlich Asthma auslösen, zumindest aber einen Hustenreiz und eine Bronchialenge. Also wenn ich jetzt einen Müll habe, dann habe ich nach mehreren Tagen halt ganz viele Schimmelpilzsporen in der Luft und dann kann man halt so eine Reaktion bringen.
Dr. Germann hat uns aber auch direkt erklärt, wie man sich vor den Schimmelsporen schützen kann.
Man kann dann vorbeugend, wie es halt viele MCS-Patienten machen, die chemikalienempfindlich sind, also multiples Chemikaliensyndrom. Also diese Patienten haben oft Masken auf und die können je nach Grad der Maske bis 90-95% aller Schimmelpilzsporen fernhalten. Also insofern kann man sich da schon ganz gut schützen.
Und eine alte Maske haben wir ja im Moment sowieso alle noch rumliegen.
Ja, bestimmt. Was ich mir aber noch viel schlimmer vorstelle, natürlich neben dem Ekel vor dem Schimmel, ist aber der Gestank.
Stimmt, der Geruch geht ja von der Nase über den Geruchsnerv eigentlich direkt ins Gehirn.
Im Stammhirn befindet sich die Verzweigung in das limbische System, was mit Emotionen und mit vegetativen Zentren zusammenhängt. Das heißt also, dass man einen hohen Puls bekommen hat, eine hohe Atemfrequenz bekommen hat, Schweißausbrüche, Übelkeit, Engegefühl in der Brust, weil eben die vegetativen Zentren auch dort im archaischen Stammhirn liegen. Und das limbische System ist eben diese emotionale Komponente, wo dann auch Angst entsteht und Fluchtreflex. Also das dann quasi durch einen Gestank des Mülls, der also viel, viel intensiver die breite Schicht von Menschen stören würde als jetzt Schimmel, dass allein der Geruch, das Ätzende, das Eklige, das wird viel stärker die Menschen belasten und stören als jetzt der Schimmel.
Deswegen hat uns Dr. Germann auch empfohlen, dass, wenn es einmal so weit kommen sollte, wir unseren Müll separat lagern.
Das ist aber natürlich nicht das Einzige, was wir gelernt haben. Blackout hin oder her. Der Müll muss vermieden werden. Wir sollten also nur das einkaufen, was wir wirklich brauchen. Wir sollten versuchen, Plastik zu vermeiden und uns bemühen, unseren Müll richtig zu trennen. Das müssen wir jetzt auch mit unserer Mülltüte aus dem Selbstexperiment machen. Aber Maria, wie sieht denn eigentlich deine Tüte aus nach dieser Woche?
Ja, die ist auf jeden Fall echt gut durchmischt, von Bioabfällen über Plastik, leider echt viel Plastik und Papier. Ich gehe die jetzt auf jeden Fall aber nochmal genauer durch und trenne alles, was ich kann. Ich sehe hier schon so einen Joghurtbecher, wo ich noch das Papier außen drum abmachen kann und den Deckel oben vom Becher trennen kann. Was war denn deine größte Erkenntnis durch unser Experiment oder auch durch die Gespräche, die wir geführt haben?
Auf jeden Fall, dass Müll nicht gleich Müll ist und nur der nicht recycelbare Müll verbrannt wird. Ich versuche, meine schwarze Tonne deswegen jetzt deutlich leerer zu halten.
Ja, und das sollten wir uns alle zu Herzen nehmen. Das war's aber auch schon mit uns. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Sie hörten Der Ausfall. Deutschland ohne Strom. Ein Podcast der Hochschule Ansbach.
Folge 8 wurde produziert von Katharina Mietke und Maria Siebmann.